Hallo und herzlich willkommen in der Kinderwunschsprechstunde von DM Glückskind. Ich bin Dr. Elena Leineweber, Frauenärztin, gynäkologische Endokrinologin und Reproduktionsmedizinerin. Hier spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Medizin und Psychologie, stelle eure Fragen und begleite euch mit den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen durch die Kinderwunschzeit.
Kinderwunschsprechstunde wird präsentiert von TT-Sept Femi Baby Baby Planung, dem Nahrungsergänzungsmittel für umfassende Versorgung bei Kinderwunsch.
Paare mit einem unfruchtbaren Partner oder Partnerin, gleichgeschlechtliche Paare oder alleinstehende Frauen müssen alternative Wege gehen, um ihren Kinderwunsch umzusetzen. Auch wenn noch nicht alle potenziellen Möglichkeiten in Deutschland erlaubt sind, gibt es schon einige Optionen, wie zum Beispiel eine Behandlung mit Spendersamen, die wir in Deutschland durchführen können. In der heutigen Folge erklären wir alternative Möglichkeiten zur Familienplanung und für wen was am meisten Sinn macht, was in Deutschland geht und was nicht, welche Herausforderungen auf einen zukommen können und vor allem, wie und wo man sich informieren kann und professionelle Hilfe findet. Und dafür habe ich Dr. Imke Mebes eingeladen. Hi Imke.
Hallo Elena.
Imke, du bist Hamburgerin und wie ich Gynäkologin und Reproduktionsmedizinerin. Und da in Städten wie Hamburg oder Berlin die Nachfrage nach Behandlungen für, ich sag mal, alternative Familienmodelle schon seit vielen Jahren groß ist, hast du dich von Anfang an mit diesen Themen viel beschäftigt und auch viele Frauen und Paare bereits begleitet. Magst du mal aus deiner Erfahrung berichten, wie sich solche Familienmodelle in den letzten Jahren entwickelt haben und welche Konstellation es da überhaupt so alles gibt?
Ja, klar, gerne. Ja, also wir wissen ja und behandeln seit vielen Jahren schon heterosexuelle Paare, wo der Mann eben unfruchtbar ist. Das ist bekannt. Aber was sich eben doch abzeichnet in den letzten Jahren ist, dass viele Frauen zu uns kommen, die alleinstehend sind und sich ein Kind wünschen. Oder eben auch Frauen, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben. Das nimmt eindeutig zu. Und ich sage immer, die Gesellschaft wird bunter. Und so werden auch unsere Kinderwunschbehandlungen etwas facettenreicher. Und daher kommen die Spenderbehandlungen immer mehr zum Einsatz.
Und meines Wissens ist es so, dass sogar die meisten Samenspenderbehandlungen in Deutschland mittlerweile an alleinstehende Frauen gehen. Ist das richtig?
Genau. Also es gibt da zwar jetzt nicht bundesweite Datensätze, aber wenn man sich mit einzelnen Samenbanken unterhält und sich dort auch die Informationen holt, ich habe das jetzt mal aufbereitet vor 2 Jahren schon für eine Präsentation, es ist tatsächlich so, dass es einen ziemlichen Unterschied gibt von 2018 zu jetzt, dass sich das praktisch umgekehrt hat. Das heißt, die Anzahl der Spenderbehandlungen bei heterosexuellen Paaren ist praktisch gleich geblieben. Aber was deutlich gestiegen ist und jetzt praktisch Spitzenreiter ist, sind die Behandlungen bei Single Moms, Solomüttern. Und auch die Behandlung bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist mehr geworden. Das heißt, es hat sich wirklich tatsächlich umgedreht. So wie du gesagt hast, die meisten Spenderbehandlungen sind bei alleinstehenden Frauen.
Und wenn ich jetzt alleinstehend bin, wie läuft das denn dann ab? Welche Möglichkeiten kommen da überhaupt in Betracht?
Ja, also eine alleinstehende Frau darf selbstverständlich erstmal eine Spendebehandlung in Deutschland in Anspruch nehmen. Das ist grundsätzlich erlaubt. Sie hat mehrere Möglichkeiten. Ich kann natürlich erstmal so ein bisschen aus der Sicht der Kinderwunschärztin erzählen. Wenn man das jetzt ganz privat handhabt, dann kriegen wir das auch nicht mit. Aber im Rahmen des Kinderwunsches ist es so, dass man sich einen ganz normalen Kinderwunschberatungstermin machen kann, wie alle anderen auch. Es spielt erstmal überhaupt gar keine Rolle, ob man mit Partner oder ohne Partner kommt. Und dann ist es genauso sinnvoll, auch medizinisch sinnvoll, dass erstmal abgeklärt wird. Nur weil eine Frau keinen Partner hat, heißt es ja nicht automatisch, dass für sie Kinderkriegen kein Problem darstellt. Das heißt, es gibt auch dort ganz gute Veröffentlichungen zu, dass es sehr sinnvoll ist, die Frau aufzuklären, dass erstmal eine Diagnostik erfolgen sollte, gynäkologische Untersuchung, sicherlich auch ein Hormonstatus, bis hin, dass wir auch zum Beispiel Eileiterfunktionsprüfungen durchführen sollten. Dann kann eine Behandlung beginnen und wir klären dann auch in dem Beratungsgespräch genau auf, wie diese Behandlung abläuft, welche Behandlung sinnvoll ist, welche gewünscht ist und wie es weitergeht, zum Beispiel mit dem Aussuchen eines Spenders.
Sag mal, abgesehen von dieser Kinderwunschbehandlung mit einer Samenspende, gäbe es auch die Option, dass ich, wenn ich alleinstehend bin, ein Kind adoptiere?
Grundsätzlich ist das erlaubt. Es ist nicht verboten heutzutage, dass Adoption auch von alleinstehenden Frauen oder auch einem gleichgeschlechtlichen Paar durchgeführt wird. Das muss aber im Einzelfall entschieden werden. Also das muss ich allerdings auch sagen, habe ich in der Praxis eher weniger erlebt, dass Frauen zu mir kommen und sagen, ich spiele mit dem Gedanken, aber gleichzeitig kommt auch eine Kinderwunschbehandlung für mich in Frage. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn Frauen kommen, sind die so am Ende eines gedanklichen Prozesses. Die haben eine Entscheidung getroffen und die möchten die Entscheidung umsetzen. Und ich glaube, wenn ich mich mehr für das Thema Adoption interessiere, dann kommen die wahrscheinlich nicht zu uns, sondern dann suchen sie andere Wege. Und wenn sie zu uns kommen, dann habe ich schon das Gefühl, dass die allermeisten Frauen sagen, ich bin mit diesem Gedanken schon sehr lange beschäftigt und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich es umsetzen möchte. Und genauso ist es auch, wenn Frauen sich sehr unsicher sind, ob sie diesen Weg gehen wollen. Ich eher sage, denken Sie nochmal drüber nach, holen Sie sich Informationen, informieren Sie sich und dann reden wir nochmal drüber.
Also das kann ich so aus meiner Erfahrung genauso teilen, auch wenn es zum Beispiel um das Thema Eizellen einfrieren geht, also bei einem Social Freezing. Da kommen ganz viele Frauen und sagen eigentlich, wir können direkt loslegen. Und ich sag nochmal, nee, jetzt nochmal drüber schlafen und nochmal alles, alle Informationen sacken lassen und dann sprechen wir nochmal. Aber ganz viele haben eigentlich die Entscheidung für sich schon getroffen und sind super gut vorinformiert, ne?
Total. Das sehe ich auch so. Und ich finde, das Social Freezing hat ja in erster Linie zwar natürlich die Konsequenz, du machst eine Behandlung und lässt einfrieren, aber dein Lebensweg entscheidet sich ja noch nicht so richtig dran. Ich finde, eine Kinderwunschbehandlung mit dem Ziel in einer Schwangerschaft und ein Kind zu bekommen, ist ja wirklich eine absolut dein Leben beeinflussende Entscheidung. Und deshalb finde ich die Tragweite noch eine ganz andere. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass ich das Gefühl bekomme, jemand möchte das wirklich. Und ich habe ganz wenig Frauen, ich glaube, das sind wirklich ein, zwei, die ich mal hatte in der Behandlung, die wirklich in der Behandlung abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, nee, tatsächlich ist es nicht so, dass ich dahinter stehen kann. Jetzt merke ich, es ist nicht das Richtige. Und ich habe dann sofort gesagt, wir brechen sofort ab, weil das möchten wir auch nicht, dass sie das Gefühl haben, sie sind gerade nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit.
Auch wenn eine Frau jetzt total hinter ihrer Entscheidung steht und auch wenn es dieses Familienmodell schon seit einigen Jahren gibt, dann müssen Single Moms doch auch immer noch mit einigen Vorurteilen und vielleicht sogar Anfeindungen rechnen. Was würdest du sagen, sind da so die häufigsten?
Also an Vorurteilen muss man sagen, ich habe immer das Gefühl, dass die Frauen erstmal fast ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie kommen. Und man erstmal sagen muss, jetzt lehnen sie sich mal zurück, setzen sie sich mal hin. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich jetzt erstmal hier hinzusetzen und sich fast zu entschuldigen, dass man da ist. Der Vorurteil ist natürlich schon, die auch befürchtet wird, dass man sagt, das ist dein Egoismus, du möchtest ein Kind, du hast nicht den richtigen Partner zum richtigen Zeitpunkt gefunden, so Pech gehabt so ungefähr. Und da sind viele Frauen auch sehr froh und auch erleichtert, wenn man sagt, wir haben keine Vorurteile. Sie sind für mich eine Frau, die sich ein Kind wünscht. Mein Job ist es, ihnen dabei zu helfen. Punkt. Und jetzt legen wir los. Ich finde, natürlich darf jeder für sich selbst entscheiden, wie er dazu steht. Wir haben Meinungsfreiheit. Aber ich möchte den Frauen eigentlich das Gefühl geben, dass sie willkommen sind und dass wir sie auf dem Weg unterstützen. Und ich glaube auch, dass viele Frauen damit durchaus bereit sind, offen umzugehen. Aber es ist genauso, dass ich finde, jede muss ihrem Bauchgefühl auch ein bisschen folgen, wie sie damit umgeht. Meistens haben Frauen doch eine Offenheit gegenüber ihrem Freundeskreis, ihrer Familie. Und das, denke ich, ist auch sinnvoll, dass man sich so ein Netzwerk schafft, weil man ja bewusst erstmal in die alleinerziehende Situation geht. Und auch da merke ich, dass viele Frauen wirklich sehr drüber nachgedacht haben. Die haben sich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und dieses Vorurteil, ja, das begegnet den Frauen. Das merkt man auch im Gespräch immer wieder, dass das so ein Argument ist, was viele fürchten. Aber ich möchte denen das eigentlich erstmal nehmen, dass ich sage, ich sehe das nicht so, sondern ich finde, dass man auch gut behütet und sehr schön ein Kind allein großziehen kann. Und auch da gibt's ja Veröffentlichungen, dass meistens Alleinerziehende gar nicht alleinerziehend bleiben, sondern dass die dann doch eben einen sozialen Partner finden.
Jetzt hast du sehr schön positiv berichtet, wie du damit umgehst. Aber ich glaube, das ist nicht die Erfahrung, die alle Single Moms mit diesem Thema machen, sondern vielleicht gehen auch nicht alle Kinderwunschpraxen oder Kinderwunschzentren so damit um. Was würdest du sagen, wo kann man sich denn da informieren und bieten grundsätzlich alle ReproduktionsmedizinerInnen so eine Behandlung an?
Also es ist so, eine Praxis darf entscheiden, wen sie behandeln möchte und wen nicht. Es ist ja kein vitaler Notfall. Und wenn eine Praxis aus welchen Gründen auch immer sagt, wir möchten das nicht behandeln, ist das vollkommen in Ordnung für diese Praxis rechtlich betrachtet. Mhm. Dann würde ich mich ehrlich gesagt als Frau auch da gar nicht hinbegeben. Mhm. Sondern meine Erfahrung ist, dass viele Frauen mit dem Wunsch sich gut vernetzen. Und es gibt sehr gute Anlaufstellen. Also es gibt auch gute Informationsforen. Natürlich gibt es auch welche, wo Frauen sich untereinander austauschen. Aber es gibt auch gute Informationsforen, die man anstreben kann. Kann man sich wirklich auch gut im Internet heutzutage erkundigen, wo man erstmal auch sehr neutral erzählt bekommt und eine Beratung bekommt, wie das Ganze abläuft, welche Vor- und Nachteile es gibt, welche Dinge man vielleicht beachten sollte, um sich auszutauschen. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass es dann auch sehr sinnvoll ist, sich mit Frauen auseinanderzusetzen, die diesen Weg vielleicht schon gegangen sind und die einem auch da helfen können in der Unterstützung dieses Weges. Also sich sozusagen sich unterhaken untereinander und zu sagen, das ist eben unser Weg. Und letztendlich muss man auch sagen, ja, selbst wenn es Anfeindungen gibt, die wird es vielleicht immer irgendwo geben. Man muss sich versuchen, ein bisschen zu immunisieren und zu sagen, ich habe hier einen ganz klaren Fokus, das ist mein persönlicher Weg und auch andere Wege sind nicht immer ganz schnurgerade. Und meine Kollegin hat mal gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Und dementsprechend muss ich sagen, darf man sich davon natürlich auch nicht so sehr beeinträchtigen lassen. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich gut erkundigt, wenn man viele Informationen einholt, wenn man viele Gespräche führt. Und meiner Erfahrung nach tun das viele auch. Also ich komme aus Hamburg und ich weiß, es gibt dort eine riesen WhatsApp-Gruppe von Solo-Mamas, die sich auch, was ihre Behandlungen angeht, untereinander austauschen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass dort der Impuls, das zu tun, viel größer ist als zum Beispiel bei heterosexuellen Paaren, die das vielleicht sogar gar nicht so rumerzählen wollen, dass sie in Kinderwunschtherapie sind, weil man sich natürlich dann auf anderer Ebene einfach dann Unterstützung sucht.
Hm. Jetzt hattest du eben gesagt, es gibt so eine WhatsApp-Gruppe, wo sich auch ausgetauscht wird, wie die Behandlungen ablaufen. Hm. Was würdest du sagen, wenn wir es mal so grob skizzieren, wie läuft bei den allermeisten Solo-Müttern eine Behandlung ab?
Also man muss unterscheiden, wen hast du als Patientin. Die meisten möchten und streben eine Inseminationsbehandlung an. Das ist ja auch der einfachste Weg, sozusagen Eizelle und Samenzelle zueinander zu bringen. Dafür müsste es dann die richtigen medizinischen Voraussetzungen geben. Wir besprechen das auch ganz offen ab einem gewissen biologischen Alter, wo es vielleicht nicht mehr so sinnvoll ist, das sehr lange durchzuführen, sondern dann eher doch auf eine IVF-Therapie zu gehen. Aber das ist das Allermeiste. Und meistens, wenn der Zyklus regelmäßig ist, ist der Aufwand zum Glück ja auch gar nicht so groß. Ja, wir machen eine Follikulometrie, wir gucken uns den Follikel an, wir gucken, dass der richtige Zeitpunkt erwischt wird. Wir können den Eisprung dann auslösen, einfach um den richtigen Zeitpunkt besser zu definieren. Und wenn dann die Spende schon da ist, dann wird durch einen kleinen Katheter Samen eben in die Gebärmutter gesetzt und der Job ist der, den die Spermien halt so haben als Job. Und dann unterstützen wir das vielleicht noch, wenn es sinnvoll ist, mit Progesteron. Aber im Grunde genommen muss man sagen, ist es nicht so, dass man jetzt in irgendeiner Form gleich erstmal eine höhergradige Therapie irgendwie anstreben muss, wenn eine Patientin gesund ist und eine Inseminationsbehandlung durchaus Sinn ergibt.
Mhm. Was würdest du sagen? Ich meine, das ist jetzt eine sehr individuelle Frage natürlich, aber was würdest du denken, wie viele Monate Kinderwunschbehandlung braucht es, bis man dann so durchschnittlich zu einer Schwangerschaft kommt?
Boah, also das ist eine individuelle Frage, da hast du vollkommen recht. Ich finde, es kommt aufs Alter drauf an. Es kommt drauf an, ob die Patientin einen regelmäßigen Zyklus hat, ob es keine anderen Störfaktoren gibt. Und es kann alles sein, ich habe das im ersten Durchgang schon geschafft mit einer Insemination und dann dauert es auch manchmal länger, bis wir sagen, Insemination, das verlassen wir jetzt mal und gehen vielleicht doch einen anderen Therapieweg. Und ich finde, das ist so individuell, dass man das eigentlich so roundabout gar nicht beschreiben kann, dass man sagt, also im Schnitt 4 Monate oder im Schnitt 7 Monate oder so, es ist wirklich komplett individuell. Und man muss ja auch leider sagen, natürlich spielt auch das biologische, kalendarische Alter eine Rolle, dass wir eben sagen, wie schnell kann das klappen?
Mhm. Es gibt mittlerweile auch dafür ein Register tatsächlich, und zwar für die Inseminationsbehandlung. Und da wird auch nochmal unterschieden zwischen Behandlungen mit Spendersamen und Behandlung bei einem heterosexuellen Paar. Und da kann man den Patienten, finde ich, auch sehr schön in der Sprechstunde schon mal zeigen, wie so ihre Chancen altersabhängig pro Zyklus sind und einfach so ein bisschen einen Weg vorzeigen. Und ich gebe da auch als kleinen Reminder immer mit, dass bei den Solo-Mamas es ja einfach so ist, die kommen ja nicht her in die Kinderwunsch-Sprechstunde und haben es schon viele Monate vorher probiert, sondern der erste Monat des Probierens ist quasi schon dann der in der Praxis, in der Kinderwunschbehandlung.
Genau.
Und deswegen braucht man vielleicht doch so ein paar Monate Geduld, bis es dann klappt.
Genau, das denke ich auch. Ich finde, die Daten helfen uns immer total gut weiter, einmal ganz objektiv, es ist ja reine Statistik, aufzuzeigen. Also dieses deutsche Register für Insemination, DERI, ist ja auch in den Jahrbüchern des deutschen IVF-Registers zu finden, aber eben auch erst seit 23. Mhm. Aber immerhin gibt es jetzt Zahlen. Und wenn wir sehen, dass die Anzahl der Patienten immer mehr werden, ist das natürlich auch für uns von Vorteil, weil wir immer mehr lernen. Und ich glaube, da trifft sicherlich das, was du gesagt hast, das sehr gut, dass man eben sagt, ihr habt eben jetzt seit, weiß nicht, ein oder zwei Jahren unerfüllten Kinderwunsch, jetzt kommt ihr ins Kinderwunschzentrum, sondern im Prinzip geht die Umsetzung des Kinderwunsches mit unserer Behandlung dann los. Mhm. Und dann hat man aber auch manchmal so limitierende Faktoren, dass die eben sagen, ja, ich gebe hier vielleicht eine Chance von 2, 3 Inseminationen, aber dann möchte ich eben doch eine weitere Therapie, mhm, weil es ist am Ende ja auch eine Kostenfrage, ne?
Ja, absolut. Und ich würde sagen, bei den Inseminationsbehandlungen ist nicht die Insemination selber das Teure, sondern jedes Mal die Probe ist das Teure.
Ja,
ne?
Ja.
Ja. Und da kommen wir vielleicht auch mal zu einer nächsten Frage. Kannst du mal so ganz grob skizzieren, mit was für Kosten man so rechnen muss?
Also wie du eben gesagt hast, die Insemination ist ehrlich gesagt der deutlich günstigere Anteil von der Behandlung. Wenn man sich anguckt, was so eine Samenbank dann doch einnimmt pro Probe und pro Halm sozusagen, der versendet wird, ist das der teurere Anteil. Mhm. Also die Insemination wird dann teuer durch eben den Kauf der Probe aus, mhm, der Samenbank. Du kannst im Prinzip heutzutage mit 800 bis 1000 Euro pro Probe rechnen und dann kommen ungefähr nochmal 500 Euro für eine Insemination dazu. Also bist du schon mal so bei 1,5. Bei einer Selbstzahler-IVF-Therapie brauchen wir in aller Regel auch nur eine Probe, haben aber natürlich dann höhere Kosten durch die IVF als solches, durch, mhm, die Medikamente. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie viele Einheiten wir in der Stimulation empfehlen, als auch natürlich durch dann den Eingriff und die Labortechnik, die dahinter steht. Dann sind wir sicherlich auch mal bei 3.500 bis 4.000 Euro. Mhm. Und das sind alles Selbstzahlerkosten. Das ist ja im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen nicht abgebildet. Und daher ist es eben leider auch so, dass die Frauen auf den Kosten sitzen bleiben.
Mhm. Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass bei einer Behandlung mit einer Samenspende, die Krankenkassen nie die Kosten für die Behandlung, genau, übernehmen, unabhängig davon, ob ich jetzt alleinstehend bin oder nicht. Mhm. Und was ich an dieser Stelle meiner Erfahrung nach einige Paare oder Patientinnen fragen, ist, ob sie nicht doch bei den Kosten bezuschusst werden, wenn sie selber oder vielleicht der Partner eine Fertilitätsstörung, also eine Störung der Fruchtbarkeit, sprich eine medizinische Indikation für eine Behandlung haben?
Also in der gesetzlichen Krankenkasse ist es relativ einfach. Die sagt, verheiratet Mann, Frau, eigene Eizelle, eigenes Spermium. Das ist sozusagen der Leistungskatalog. Alles, was davon abweicht, unterliegt in aller Regel nicht mehr dem Leistungskatalog der GKV. Bei den Privaten ist das was anderes. Die Privaten haben ja einen Vertrag mit dem jeweiligen Versicherungsnehmer abgeschlossen. Und wenn ich jetzt als Frau privat versichert bin und ich habe einen Grund, weshalb ich nicht schwanger werden kann, zum Beispiel einen Eileiterverschluss, dann ist es gar nicht so wesentlich, ob ich einen Partner dazu habe, der sozusagen Spermien hat oder nicht, weil ich bin sozusagen diejenige, die den Behandlungsanspruch in Anspruch nimmt. Das heißt, das ist bei den Privatversicherten, muss man das wirklich individueller betrachten, wobei ich immer vorwarne, bei allen Privatversicherten guckt in eure Verträge, denn die sind ganz individuell, welche Versicherungsform du angenommen hast. Mhm. Ich habe das durchaus schon erlebt, dass Partner versichert waren, privat, haben sich dann im Prinzip schon drauf eingestellt, haben aber dann gemerkt, dass sie vor vielen Jahren, als sie die private abgeschlossen haben, diesen ganzen Bereich der Kinderwunschtherapie rausgenommen, mhm, haben, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass sie jemals, mhm, in so eine Lage kommen. Mhm. Mhm. Und dann nützt leider auch eine private Versicherung nichts. Also man muss das dann genau gucken, auf die individuellen Verträge gucken, die mit den Privaten abgeschlossen sind. Aber bei den Privaten gelten nicht diese strengen Regeln wie bei den gesetzlichen, also nicht unbedingt Altersgrenzen. Es gilt jetzt auch nicht, ob man verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, sondern dort geht es etwas individueller. Und da muss man eben drauf achten.
Jetzt kommt Werbung. Familienplanung ist eines der spannendsten Kapitel im Leben. Für dein Baby ist es wichtig, dass du bereits vor dem Eintritt einer Schwangerschaft rundum mit Nährstoffen versorgt bist. TT-SEP Femi Baby Baby Planung enthält speziell abgestimmte Nährstoffe, die bei der Babyplanung unterstützen. Folsäure unterstützt den Folatspiegel, während Vitamin B12 und Vitamin B3 zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Jod trägt zu einer normalen Produktion von Schilddrüsenhormonen bei und Zink unterstützt eine normale Fruchtbarkeit. Erhalte einmalig einen 30% Vorteilscoupon auf TT-SEP Femi Baby Baby Planung einfach bis zum 21. Juni 2025 auf dm.de/Kinderwunsch-Sprechstunde freischalten, in der DM-App aktivieren und innerhalb von 25 Tagen auf dm.de, in der DM-App oder in deinem DM-Markt einlösen. Das war die Werbung.
Und sag mal, wenn man jetzt eine Samenspende in Anspruch nimmt, dann hat man ja mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich die Spende aus einer Samenbank beziehen, aber theoretisch kann man auch eine private Spende in Anspruch nehmen. Mhm. Was spricht denn jetzt deiner Meinung nach für eine Samenspende aus einer Samenbank versus einer privaten Samenspende?
Ja. Also wenn man sich die private Spende anguckt, also beides ist erlaubt, es ist natürlich nicht verboten, wenn man sich privat drum kümmert. Beim privaten Spender muss man eben bedenken, der private Spender, der Vorteil kann sein, man kennt sich und man hat vielleicht einfach eine persönliche Absprache getroffen, einen Deal. Dann werden die Kosten dementsprechend auch niedrig sein. Das kann also durchaus sein, dass man dann auch plant, dass zum Beispiel das Kind den biologischen Vater, den biologischen Erzeuger kennenlernt, dass die vielleicht sogar in irgendeiner Form eine Beziehung zueinander aufbauen, wenn man das so möchte. Aber man muss eben auch sagen, der Erzeuger kann rechtlicher Vater werden. Das heißt, wenn er sagt, ich möchte mich jetzt in eine Rolle begeben, die vielleicht nicht vorgesehen war, kann er alle Rechten und Pflichten annehmen, die man mit einem Partner in einer Partnerschaft, in einem gemeinsamen Kind eben auch hätte. Das heißt, da muss man sich schon sehr einig sein für die nächsten 18 Jahre. Und das Gleiche gilt ja auch für Unterhaltszahlungen zum Beispiel. Das ist bei einer Spende aus der Samenbank nicht so. Das heißt, der Spender wird niemals rechtlicher Vater. Der ist aus dem Samenspenderregistergesetz herausgenommen und es gibt dort die Möglichkeit von Seiten des Kindes später ein Recht zu haben auf Herausgabe der Kontaktdaten und das muss man auch nochmal unterscheiden. Das haben nämlich viele anders im Kopf, dass sie sagen, da ist ein Kontakt garantiert. Das stimmt aber nicht. Das heißt, es gibt Kontaktdaten, aber ob der Spender in 18 Jahren noch sagt, dass er Kontakt zu den Kindern haben möchte, die durch seinen Samen gezeugt worden sind, das ist im Prinzip etwas, das muss der Mann dann selbst entscheiden.
Ja, und diese rechtlichen Punkte, die du gerade angesprochen hast, das sind Dinge, wo wir sagen, in einer Kinderwunschbehandlung von Solomüttern, da würden wir uns wünschen oder das ist zum Teil auch wirklich einfach Voraussetzung für so eine Behandlung, dass die Solomütter sich vorher mit einer Anwältin oder einem Anwalt darüber unterhalten haben.
Das finde ich auch und das machen wir tatsächlich auch zur Voraussetzung, weil ich es ganz wichtig finde, wir sind ja beide keine Juristen. Das heißt, wenn wir das so erzählen, dann ist das ja auch etwas, was wir uns selber draufgezogen haben. Ja, im Prinzip finde ich, können wir ja nicht so detailreich und so tiefgründig erklären wie ein Jurist. Und ich empfehle und halte es für absolut sinnvoll, das Geld einmal zu investieren in eine gute juristische Beratung, wenn es auch um die Zukunft des Kindes im Prinzip geht. Und zum Glück finden das die meisten Frauen auch sehr sinnvoll, dass sie sich dort beraten lassen. Zwar haben wir rechtliche Regelungen, trotzdem finden wir die juristische Beratung sehr sinnvoll. Sollte man nicht zu uns beiden kommen wollen oder zu allen anderen, sondern das vielleicht privat regeln wollen, finde ich die juristische Beratung noch viel wichtiger, dass einmal aufgezeigt wird, was alles passieren kann. Also ich möchte eigentlich allen zurufen, eine juristische Beratung ist absolut sinnvoll. Und dort sollen im Idealfall alle offenen Fragen gestellt werden. Und eine gute juristische Beratung kennt sich damit ja auch aus und weiß im Prinzip auch, welche Inhalte angesprochen werden sollten.
Jetzt haben wir über diese rechtlichen Themen gesprochen bei der privaten versus Spende aus der Samenbank. Ich habe da immer noch im Kopf auch den Punkt bezüglich bestimmter Erkrankungen.
Wichtiger Punkt.
Ja, und auch noch den Punkt vielleicht bezüglich der Qualität der Probe. Wie siehst du das?
total wichtig. Da hat man gewisse Sicherheiten, wenn man natürlich über die Samenbank bezieht. Also die in aller Regel eher jüngeren Männer werden ja ziemlich abgecheckt auf familiäre genetische Erkrankungen, eigene Erkrankungen, Infektionsstatus. Es ist auch nicht so, dass jeder, der sich dort meldet und Spender werden möchte, auch angenommen wird. Mhm. Es gibt dort zum Beispiel, das ist zwar samenbankabhängig, Altersgrenzen. Die gucken sich natürlich auch genau die Qualität der Probe an. Und somit hat man eben dort Sicherheiten, die man vielleicht im privaten Rahmen so nicht hat. Und insofern muss man sagen, es ist ein großer Vorteil. Und ich finde auch, das haben wir auch in der Praxis erlebt, wenn da jetzt doch was vorfallen sollte und die sind durchgecheckt, aber trotzdem hat der 2-3 Jahre später eine Erkrankung bekommen, der Mann, geht die Meldung immer raus an die Kinderwunschzentren und dann auch an die Frauen selber, falls das zum Beispiel vererbbare Erkrankungen sind und man sich darauf einstellen kann. Also man hat eigentlich die höhere Sicherheit, wenn man über die Samenbank eine Probe bezieht, als wenn es im Prinzip jetzt jemand ist, den man möglicherweise auch gar nicht kennt. Also es gibt ja ganze Internetforen, die leben davon. Und das finde ich schon ein ziemliches Wabonspiel.
Ja, und andersrum ist es meines Wissens auch so, dass wenn ein Kind entstanden ist, ist aus einer Spenderbehandlung, welches dann im Verlauf erkrankt es an einer genetischen Erkrankung, dann wird es auch zurückgemeldet und dann wird dieser Spender auch für weitere Spenden gesperrt.
Genau.
Und das ist dann, finde ich, doch auch medizinisch, gesundheitlich gesehen einfach ein großer Vorteil.
Absolut. Und das kommt auch vor. Also, dass wenn da irgendwas ist, habe ich immer das Gefühl, sind die Samenbanken sehr schnell, indem sie zumindest erstmal auf eine gewisse Zeit hin temporär sperren, um das richtig abzuklären. Und wenn es dann so ist, dass man sagt, nein, der wird zur Spende nicht mehr weiter zugelassen, wird er eben auch komplett gesperrt.
Wenn ich dann jetzt schwanger bin, beziehungsweise ein Kind aus einer Samenspende habe, egal was jetzt die Vorgeschichte gewesen ist, wie erkläre ich die Herkunft oder mache ich das überhaupt? Was würdest du sagen?
Also da bin ich natürlich jetzt auch kein Fachexperte, weil ich sozusagen bin ja weiter vorne angesiedelt, wenn es erstmal darum geht, dass das Kind überhaupt mit entstehen soll. Aber es gibt ganz gute Daten dazu, dass der offene Umgang mit der Situation von Vorteil ist für die Kinder, rein psychologisch gesehen. Es gibt da vor allen Dingen, soweit ich weiß, niederländische Studien dazu. Und ich glaube, das muss man individuell entscheiden. Also wenn ich in der Situation wäre, ich glaube, ich würde mir Rat holen, zum Beispiel durch einen Kinderpsychologen, indem ich sage, wie gehe ich am besten damit um? Weil ich glaube, auch jedes Kind ist ein bisschen anders in dem Alter, in der Reife, wie versteht man das etc., wie geht man da kindgerecht ran? Für mich wäre das Kindeswohl halt das Wesentlichste, was im Vordergrund steht und was natürlich auch stehen sollte, sodass ich glaube, es gibt da nicht den einen Weg, sondern ich glaube, es gibt individuelle Wege, wie man auf das Kind eingehen kann, um ihm zu erklären, dass er eben aus einer Spende entstanden ist oder sie.
Wenn ich jetzt Behandlung mit Samenspenden in der Praxis anbiete oder das im Gespräch ist, dann empfehle ich im gleichen Zuge auch immer eine psychosoziale Beratung zu machen, um auch genau über dieses Thema schon mal vorab zu sprechen.
Ich finde das eine sehr gute Idee. Rechtlich bindend ist das nicht, aber ich finde das eine sehr gute Idee, dass man wirklich sehr umfassend im Vorfeld sich informiert. Und mein Eindruck ist auch, dass viele Frauen das sehr wünschen, dass solche Beratungen angeboten werden, weil die sich sehr viele Gedanken darüber machen, wie sie damit umgehen.
Wir haben jetzt gerade ja ganz viel über Samenspenderbehandlung gesprochen, die in Deutschland möglich sind und vor allem auch sehr gut geregelt sind. Hier haben die Kinder aus einer Samenspenderbehandlung die Möglichkeit, ab dem 16. Lebensjahr die Identität des Spenders zu erfragen, was natürlich nicht gleichbedeutend damit ist, dass sie den Spender auch kennenlernen können. Aber im Ausland ist zum Teil dies nicht möglich, denn da argumentiert man, dass zum Schutz des Spenders eine Spende anonym stattfindet. Allerdings sind dort zum Teil andere Behandlungsoptionen möglich, die in Deutschland nicht erlaubt sind und die ganz andere Familienmodelle nochmal erlauben. Dazu gehört zum Beispiel die Leihmutterschaft, die eine Option ist, wie gleichgeschlechtliche Männerpaare zum Kind kommen, oder aber auch die Eizellspende, die die sogenannte RoPA-Methode ermöglicht. Das ist eine Behandlung für gleichgeschlechtliche Frauenpaare. Und möchtest du dazu einmal ein bisschen genauer was erklären?
Genau, also was du eben schon gesagt hast, Eizellspende, Leihmutterschaft sind in Deutschland klar verboten. Wir haben ein Embryonschutzgesetz, was das untersagt. Und wir arbeiten ja dran stetig, dass es irgendwann mal ein neues Fortpflanzungsmedizingesetz geben soll. Aber das haben wir halt im Moment noch nicht. Das heißt, Paare, die eine Eizellspende benötigen oder die eine Leihmutterschaft benötigen, sind auf eine Auslandsbehandlung zwingend angewiesen. Es gibt jetzt eine besondere Form der Eizellspendebehandlung, ROPA, Reception of Oocytes from Partner. Das bedeutet, das ist eigentlich lesbischen Paaren vorbehalten, wo beide Frauen bei der Entstehung des Kindes mit beteiligt sind. Bei der einen Frau wird dann eine Stimulationstherapie an den Eierstöcken durchgeführt, also mit dem Ziel, dass man Eizellen gewinnen möchte. Dann kommt es ja in aller Regel dann zu einer Spenderbehandlung. Und diese befruchtete Eizelle, der kleine Embryo, wird der anderen Frau mit dem Ziel eben einer Schwangerschaft eingesetzt. Und somit sind beide Frauen sozusagen daran beteiligt. Und das ist eben eine besondere Form der Eizellspende, denn auch in den meisten Ländern läuft die Eizellspende komplett anonym ab. Also du hast ja auch Erfahrung, weil du in Spanien auch gewesen bist. Und dort ist das ja eine komplett anonyme Behandlungsvorgehen, dass die Spenderin und die Empfängerin sich nicht kennen und sich nicht kennenlernen werden. Und das Kind aber auch keine Möglichkeit hat, die Spenderin später kennenzulernen. Und bei der ROPA-Methode ist es eben eine Besonderheit, dass das Kind sozusagen aus beiden weiblichen Anteilen sozusagen etwas mitbekommen hat. Einmal die Genetik und dann aber, dass sie von der Partnerin ausgetragen worden ist.
Was mir zum Thema Spendebehandlung noch einfällt und auch in Deutschland erlaubt ist, ist tatsächlich die Embryonenspende, da sie nicht mit dem Embryonenschutzgesetz kollidiert, da diese Embryonen nicht zum Zweck der Spende erzeugt worden sind. Was hat es damit auf sich?
Im Grunde genommen muss man ja sagen, die Embryonspende ist etwas anderes biologisch betrachtet als eine Eizellspende. Also eine Eizellspende ist ja eine unbefruchtete Eizelle, wo im Prinzip der Befruchtungsvorgang ja noch aussteht. Ein Embryo ist im Prinzip ein sich entwickelnder kleiner Embryo, wo eine Verschmelzung zwischen Eizelle und Spermium ja längst stattgefunden hat. Und wir wissen, dass wir Embryonen haben, die in Deutschland sozusagen kryokonserviert sind. Und jetzt besteht die Frage, was machen wir damit? Selbstverständlich haben die Paare die Möglichkeit oder auch die Frauen, wenn sie alleinstehend sind und der zum Beispiel durch eine Spenderbehandlung entstanden ist, die Möglichkeit zu entscheiden, dass man sagt, nein, ich möchte das nicht weiter. Ich möchte den nicht mehr verwenden. Ich habe einen abgeschlossenen Kinderwunsch und der soll vernichtet werden. Das entscheidet am Ende natürlich das Paar und die Frau. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, theoretisch diesen zu spenden. Das heißt, der ist ja schon entstanden und damit ist es nicht unbedingt definiert durch das Embryonschutzgesetz, dass man eine Eizelle produziert hat mit dem Ziel, es einer anderen Frau zu übertragen. Das ist verboten. Aber der Embryo ist ja nicht produziert worden mit dem Ziel, einer anderen Frau eingesetzt zu werden. Und somit ist es formell so, dass man damit argumentieren kann, dass es damit erlaubt ist. Aber es bestehen ziemlich rechtliche Unsicherheiten. Deshalb muss ich auch sagen, gibt es durchaus viele Kinderwunschzentren, die sich daran noch nicht beteiligen. Und wenn man daran Interesse hat, zu spenden, oder vielleicht zu sagen, ich möchte so einen Embryo empfangen, gibt es dafür auch ein Netzwerk, die darüber aufklären können und die eben auch Wege aufzeigen können, wie sowas umgesetzt werden kann.
Ja, man hört schon raus, es gibt bei dem Thema einfach extrem viel rechtlichen bzw. politischen Nachholbedarf. Was würdest du dir denn jetzt für die Zukunft wünschen?
Also ich würde mir zum einen auf der Ebene der Politik wünschen, dass man unserem Wunsch nachgibt, dass auch das Embryonschutzgesetz im Rahmen eines Fortpflanzungsmedizingesetzes einfach unserer heutigen Realität, unserer heutigen Gesellschaft angepasst wird. Also ich finde, dass wir längst überfällig sind, was das Eizellspendeverbot angeht, was gekippt werden muss. Natürlich muss man diskutieren, wie sieht's mit Leihmutterschaft aus, weil das steht ja auch durchaus in Ländern in Kritik, wo sie erlaubt ist, ob es vielleicht zu kommerziell gemacht wird und man vielleicht Frauen ausbeutet. Das finde ich ein ganz schwieriges Thema. Ich finde aber auch, dass wir uns auf gesellschaftlicher Ebene weiter öffnen sollten für alternative Familienmodelle. Dass es neben der klassischen heterosexuellen Partnerschaft Vater, Mutter, Kind eben auch andere Konstellationen gibt von Familie, die nicht weniger Familie sind und sie sind nicht weniger wertvoll. Insofern finde ich, sollte es für uns als Reproduktionsmediziner, damit wir einfach mehr Spielraum haben, auch unsere Patienten zu betreuen und zu behandeln, einfach die Möglichkeiten geben, dass sich die Politik dem jetzt widmet und uns auch die Möglichkeit gibt, Frauen zu behandeln, die zum Beispiel keine eigenen Eizellen mehr haben und auch auf solche Therapien angewiesen sind. Wir dürfen ja in Deutschland Samenspendebehandlungen durchführen. Das haben wir jetzt gerade alles besprochen. Und ich halte es eigentlich für eine Form der Diskriminierung, dass wir keine Eizellbehandlungen durchführen dürfen.
ja, ist ja auch irgendwie komisch, ne? Behandlung mit der Samenspende ist erlaubt und die mit Eizellen ist nicht erlaubt, ne?
Ja. Und ich glaube, das ist echt überfällig. Also das wünsche ich mir sehr, dass wir da mehr Transparenz und mehr Offenheit reinbekommen. Und wenn man uns im europäischen Vergleich so anguckt, wir hängen ganz schön hinten dran, muss ich sagen, was auch die Freizügigkeit dieser Behandlungen angeht. Und das ist eigentlich sehr schade, weil damit habe ich so manchmal das Gefühl, ist für so manches Paar oder manche Patientensituation der Weg ins Ausland der einzig mögliche. Und ich möchte natürlich eigentlich meinen Patienten auch hier was anbieten können.
Wer sich vielleicht noch mehr für das Thema Kinderwunschbehandlung im Ausland interessiert, der sollte unbedingt auch in unsere nächste Podcast-Folge reinhören. Denn da werde ich mit einem Reproduktionsmediziner sprechen, der im Ausland tätig ist. Imke, ich glaube, wir haben schon jetzt ganz viele tolle und wichtige Fragen zu dem Thema geklärt und kommen so langsam zum Schluss. Aber bevor wir am Ende sind, habe ich immer noch 3 Fragen aus der Community.
Okay.
Bist du bereit?
Ja, los.
Als erstes, ich bin Solomutter. Wie lange sollte ich noch Inseminationen machen und wann würdest du eine IVF-Therapie empfehlen?
Ich müsste dafür einfach auch mal das Alter wissen und wie viele Inseminationen schon gelaufen ist, was an Diagnostik gelaufen ist. Also das ist etwas, wo man sagt, per se ganz schwierig zu entscheiden. Im Zweifelsfalle würde ich der Betroffenen raten, sich mit ihren ganzen medizinischen Unterlagen mit ihrem Kinderwunschzentrum auseinanderzusetzen oder vielleicht eine Zweitberatung zu holen.
Mhm. Dann die zweite Frage war, ich möchte nächstes Jahr mit dem Kinderwunsch als Single Mom beginnen. Wie kann ich mich am besten vorbereiten?
Also, was wir eben erzählt haben, dass wir wirklich sagen, such dir Kontakt zu Netzwerken, such dir Kontakt zu Institutionen, die auch über Solomutterschaft aufklären können. Es gibt da inzwischen super Beratungszentren und Netzwerke, die das wirklich ganz toll machen. Such dir gleichgesinnte Frauen, die auch gut aus ihrer Erfahrung her berichten können. Such dir ein gutes Kinderwunschzentrum, wo man sich wirklich wohlfühlt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich dort wirklich wohlfühlt. Und wenn man Zeit und Lust hat, setzt euch schon gerne mal mit Samenbanken zusammen. Denn man sieht an den Samenbanken, wie unterschiedlich die auch von der sozusagen Darstellung und Präsenz sind. Und auch dort muss man ein gutes Gefühl haben, wenn man sich einen Spender aussucht. Und eine Spendersuche kann manchmal ganz schnell gehen. Und eine Spendersuche kann manchmal auch dauern. Ich habe immer den Frauen gesagt, es gibt den Moment, wo hoffentlich ihr Bauchgefühl sagt, der ist es. Und dann ist es der auch.
Okay, und die dritte und letzte Frage ist, welche Option habe ich, wenn ich mit einem Kumpel von mir ein Kind bekommen möchte?
Grundsätzlich gibt es da diesen ganz natürlichen Weg und letztendlich ist das etwas, was man ja komplett privat sozusagen für sich handhaben kann. Das ist ja die private Spende und das hatten wir auch eben besprochen mit allen Für und Wider des Co-Parentings und letztendlich ist es so, dass wir dann auch sagen, dass möglicherweise wir als Kinderwunschärzte gar nicht gebraucht werden und ansonsten ist das etwas, was man rechtlich sehr gut abklären sollte, damit zwischen zwei Erwachsenen das auch gut geregelt ist, wie man mit dem umgeht. Also vielleicht sind wir ja dann gar nicht mit im Spiel, wenn die sich schon so einig sind.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die beiden sich das auf natürlichem Wege gar nicht vorstellen können, vielleicht auch, weil sie in der Sexualität da auch überhaupt nicht übereinkommen oder übereinkommen wollen, dann weiß ich auch, dass mittlerweile einige Samenbanken eine Exklusivspende anbieten, also dass man tatsächlich diese Vorteile einer Samenbank in Anspruch nehmen kann und dann sich dort vorstellen kann und der Mann dort eben eine Probe abgibt, der Spender, man quasi den Weg über die Samenbank geht, aber den Spender halt eben dann persönlich kennt und der auch nur für einen selber spendet.
Genau, diese Möglichkeit gibt es, dass man das sozusagen einmal über diesen offiziellen Weg laufen lässt. Zur Exklusivspende, das gilt ja nicht nur sozusagen, wenn man sich kennt und wenn man diesen Weg gehen möchte, sondern Exklusivspende bedeutet auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass ein Spender grundsätzlich nur für einen selber spendet und keine so biologischen Halbgeschwister mehr zeugt. Es gibt Familien, die möchten das ganz gerne. Also dort gibt es eben auch die Option, wo man ja sonst keinen Einfluss drauf hat. Also wenn ich einen Spendersamen kaufe, habe ich ja keinen Einfluss, mit einer Absprache zu treffen, wie viele andere Halme oder Proben werden noch verkauft. Und bei der Exklusivspende ist es eben was anderes.
Mhm. Vielleicht eine allerletzte Frage, die mir an der Stelle noch mal kurz einfällt und die sich vielleicht auch einige ZuhörerInnen stellen könnte, wäre, wie viele Familien darf denn eigentlich so einem Spender weiterhelfen?
Das ist tatsächlich gesetzlich nicht geregelt. Es gibt das Netzwerk für donogene Insemination, die empfehlen eigentlich nicht mehr als 15 Kinder pro Spender. Mhm. Das regelt die Samenbank. Also das kann man dann auch mit der Samenbank absprechen. Es gibt da total große Unterschiede. Aber wir empfehlen eigentlich auch, dass es idealerweise kein Spender ist, der wahnsinnig viele Kinder im Prinzip gezeugt hat. Weil letztendlich ist dann auch die Frage der Halbgeschwister. Und natürlich auch, wenn mal später eine Kontaktaufnahme gewünscht ist, denke ich mir so persönlich, wenn ich vielleicht 10 Kinder gezeugt habe, ist das vielleicht noch halbwegs überschaubar. Aber habe ich 50 gezeugt, habe ich vielleicht bei Nummer 38 keine Lust mehr, den kennenzulernen. Und deshalb finde ich, ist es auch sinnvoll, dass man dort irgendwo in so einem gewissen natürlichen Rahmen bleibt, damit man einfach dort auch sagen kann, dass man dann einen Überblick behält. Und die meisten Samenbanken halten sich aber dran, dass es nicht mehr als 15 gezeugte Kinder gibt.
Mhm. Ja, danke, liebe Imke. Ich glaube,
sehr gerne.
Wir haben jetzt ganz, ganz viele offene Fragen geklärt und auch mir fällt keine Frage mehr ein. Und ich bedanke mich bei dir für deine Expertise.
Ja, sehr gerne.
Und verabschiede mich an der Stelle von unseren ZuhörerInnen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal in der Kinderwunsch-Sprechstunde.
Tschüss!
Das war die Kinderwunsch-Sprechstunde von DM Glückskind. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert doch den Podcast und lasst uns gern eine Bewertung da oder schreibt eure Fragen an podcast@glückskind.de. Glückskind unbedingt mit UE. Kinderwunsch-Sprechstunde ist ein Podcast von DM Glückskind in Zusammenarbeit mit Mentalstark. Produziert von Mit Vergnügen.